Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief und stellen uns auch in der Predigt darunter, und zwar aus 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 6, bitte. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, er ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott. Und habt jene überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Und wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn man einmal Berichte, Zeugnisse liest über das Gemeindeleben in früheren Zeiten, sagen wir im 19. Jahrhundert oder auch noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, dann gerät man zuweilen in die Versuchung, Sehnsucht nach dieser Zeit zu bekommen. Wie überschaubar war damals alles. Die Christen, die sich zu einer Gemeinde hielten, sie kamen an einem Ort zusammen, sie arbeiteten auch in dem Ort und lebten auch in dem Ort. Und so war es problemlos möglich, einander zu besuchen und, wenn es erforderlich war, sich beizustehen, sei es durch Tat oder zumindest durch Rat. In jener Zeit erwartete man nicht von einem Pastor oder von einem Ältesten, dass sie vollkommen waren. Und doch, sie hatten Autorität. Man konnte ganz offensichtlich noch anders mit Autorität umgehen. Man ließ, wie es so schön heißt, die Kirche im Dorf. Heute leben wir in einer sehr viel anderen Welt. Und dabei hat es den Anschein, dass das Ende dieser Entwicklung noch längst nicht erreicht ist. Nicht ein wesentliches Kennzeichen unserer Zeit ist die Mobilität. Wir sind wesentlich beweglicher. Aber damit erfahren wir auch wesentlich mehr Einflüsse. Wesentlich mehr Strömungen, Trends, Ideen und Ansichten stürmen auf uns hinein. Werden wir mit ihnen konfrontiert. Das Familienleben hat auch heute eine wesentlich andere Gestalt, als es in früherer Zeit hatte. Familienväter, sie sind zum Teil tagelang von ihren Familien weg, nicht nur tagsüber, sodass sie dann abends nach Hause kommen, geschweige denn zum Mittagessen, nein, zuweilen wochenlang. Globalisierung nennt man das. Und die Themen, die uns in den Medien begegnen, sie wechseln so unerhört schnell. Kurzum, es erscheint alles so unvergleichlich verwirrender, unübersichtlicher, unstrukturierter zu sein. Und so leben wir heute und so wachsen unsere Kinder auf. Konkret die Informationen, nach denen wir uns orientieren, wir beziehen sie kaum noch aus Büchern. Wir haben noch die Zeit, ein Buch zu lesen oder längere Gespräche zu führen. Sondern man lebt aus Werbespots. 3 Sätze, 4 Sätze, mehr kann man doch nicht aufnehmen. Seine Informationen, man bezieht sie aus SMSen oder aus Halbsätzen, die man sich zumailt oder zuchattet. So leben wir. Ich sage das nicht, damit wir uns darüber moralinsauer entrüsten, sondern wir wollen das einfach mal zur Kenntnis nehmen. So ist das heute. Und dabei dürfte eines deutlich sein. Aufgrund der Vielzahl von Lebenswelten, in denen wir existieren, ist es wesentlich schwieriger als früher, noch eine gerade Linie in unserem Leben zu finden. Durch die Fülle von Informationshäppchen, die wir aufnehmen, und durch die Verschiedenartigkeit von Meinungen und Ansichten, kann es vielfach das Bequemste sein, sich einfach vom Strom der Geschichte mitreißen zu lassen, oder? Oder wir halten einmal inne und wir suchen nach Orientierungspunkten, gewissermaßen nach Eckdaten in unserem Leben. Wir trachten danach zu unterscheiden zwischen dem, was wahr ist und dem, was falsch ist. Zwischen dem, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Und dabei sprachen wir bisher nur von dem, was in der Welt ist. Aber wie sieht es im Raum der Gemeinde aus? Und dann bleiben wir nur einmal im Raum des Evangelikalismus. Aber ihr Lieben, selbst wenn wir uns um Orientierungspunkte bemühen, wie können wir wissen, was richtig und was falsch ist? Wie können wir überhaupt unterscheiden zwischen dem, was wahr und was Lüge ist? Was sind die Kriterien? Was sind die Maßstäbe? Genau auf diese Frage gibt uns der Abschnitt, den wir eben gerade gelesen haben, Auskunft. Gewissermaßen eine Zusammenfassung der Aussage unseres Abschnittes finden wir am Schluss in 1. Johannes 4, Vers 6b, wo Johannes schreibt: Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Daran. Das ist das Thema. Wir könnten es auch einmal als Frage formulieren. Woran erkennen wir denn nun den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums? Und genau das wird uns in den Versen vorher eben in unserem Abschnitt gesagt. Und so lautet das Thema heute Morgen: die Prüfung oder das Prüfen, um den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums zu unterscheiden. Die Prüfung, das Prüfen, um den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums zu unterscheiden. Und wenn ich es recht sehe, werden uns in diesem Abschnitt 4 Aspekte genannt, die wir im Folgenden beachten wollen. Erstens, das Prüfen, es ist unverzichtbar. Es ist unbedingt notwendig. Zweitens, das Kriterium, der Maßstab für das Prüfen schlechthin ist Christus. Niemand anders. Nichts mehr und niemand weniger. Es geht um eine auf Christus orientierte Prüfung. Und drittens, bei diesem Prüfen werden wir nicht allein gelassen. Gott hat uns seinen Geist gegeben, oder wie Johannes es hier formuliert, der in uns ist, der ist größer als der in der Welt ist. Und viertens, zum Prüfen ist uns zusammen mit dem Geist Gottes die Lehre der Apostel gegeben. Darauf hören wir, wenn wir aus Gott sind. Dieser Abschnitt heute Morgen ist sehr komplex. Und nicht nur deswegen bitte ich Sie ganz besonders heute Morgen, dass Sie Ihre Bibel aufgeschlagen lassen, wenn wir durch diesen Abschnitt hindurchgehen. Meine Brüder und meine Schwestern in Christus, ich vermute mal, dass recht viele, die heute Morgen diese Verse nur gelesen haben, sich schon beim Lesen darüber im Klaren geworden sind, dass diese Verse eine große Bedeutung für unsere Zeit haben. Dass sie wichtige Implikationen für das Leben, für unser Leben im 21. Jahrhundert haben. Und der Apostel Johannes, er spricht hier seine Leser an mit Geliebte. Und dann weist er seine Leser hin auf die Gefahr der Verführung. Man kann verführt werden. Konkret, auch Christen können verführt werden. Durch falsche Lehren, durch falsche Propheten. Der Apostel Johannes schreibt hier sogar, es sind viele falsche Propheten in diese Welt ausgegangen. Es sind viele, die mit dem Anspruch treten, sie kämen von Gott. Sie redeten im Auftrag Gottes und die doch Gott nicht kennen, sondern im Geheimen ganz anderes im Schilde führen. Und das war bereits damals so, vor 2000 Jahren. Und das ist heute so. Ein Wirrwarr der unterschiedlichsten Lehren wirbelt in dieser Welt um uns herum und vielfach auch in uns hinein. Eine Unzahl von Sekten, religiösen, esoterischen und philosophischen Strömungen bläst uns an. Eine Vielzahl von Leuten treten auf mit dem Anspruch, Christ zu sein, uns Hilfestellungen zu geben für das eigene Leben, für den Alltag, für die Gemeindearbeit. Man muss wirklich nur einmal evangelikale Nachrichtenmagazine lesen. Ach, was sage ich, lesen? Nur einmal durchblättern. Und man kann vielfach dadurch schon schwermütig werden. Das jetzt auch noch? Und der auch? Sehr vieles von dem, was da vorgetragen wird, tritt mit einem gewissen geistigen Schwung auf. Nun endlich kommt die Lösung. Hier oder dort, in dieser oder jener Methode. Da ist es das Heil. So sagt man es nicht, aber wird es nicht suggeriert? Der Apostel Johannes schreibt hier, was euch in dieser Welt und auch im Raum der Gemeinde begegnet, heute würden wir sagen, ob ihr das Radio anmacht oder den Fernseher einschaltet oder ob ihr ein Buch liest oder eine Zeitschrift zur Hand nehmt, seid kritisch. Glaubt nicht jedem Geist, vielmehr prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Darum geht es. Das ist die Frage. Kommt das, was diese oder jene Lehren aussagen, aus Gott? Oder steckt eine andere Quelle dahinter? Johannes verlangt hier nicht von uns, hyperkritisch zu sein und schon gar nicht zynisch diese Wirklichkeit zu betrachten oder polemisch oder ironisch. Aber der Apostel sagt hier nachdrücklich, ein wahrer Christ darf nicht unkritisch sein, sondern er hat zu prüfen, er hat zu recherchieren. Bekanntlich leben wir heute in einer multikulturellen Gesellschaft. Und manche sagen, das sei gut. Es sei gut, dass unsere Gesellschaft den Menschen erlaubt, das zu glauben, das zu verehren, was man selbst will, was dem eigenen Denken am ehesten entspricht. Auch in den Gemeinden, das ist gut, dass es da verschiedene Richtungen gibt, für jeden etwas dabei, jeder nach seinen Vorstellungen. Ich will jetzt keinen Kommentar dazu ablegen, aber nicht viel anders ist die Situation hier, als Johannes hier schrieb. Vielleicht ist es heute ein größeres Problem. Heute gibt es innerhalb des Christentums eine Menge von Stimmen, die man hören kann und eben auch von falschen Lehren. Da gibt es Kirchen, die sagen, Homosexualität, das ist ganz okay. Probleme haben die, die Nein dazu sagen. Frauen in der Verkündigung, in der Leitung einer Gemeinde, das sei okay. Wir wollen doch mit der Zeit gehen und nicht altmodisch sein. Andere Kirchen sagen dazu Nein. Und bei vielen Leuten, seien wir ehrlich, kommt dann lediglich an, die Christen wissen ja auch nicht, was richtig ist. Also, lassen wir es. Also lebe ich nach meinem eigenen Sinn. Und Sie stellen die Frage, warum nehmen wir sie überhaupt noch ernst? Die Christen, ach, die streiten doch sowieso nur den ganzen Tag. Johannes hat eine andere Einstellung. Er sagt, angesichts dessen, dass viele falsche Lehren verbreitet werden in dieser Welt und auch im Raum der Gemeinde, prüft die Geister. Guckt nicht weg. Ignoriert es nicht. Prüft sie, ob sie aus Gott sind. Steckt den Kopf nicht in den Sand. Vielmehr im Gegenteil. Seid wachsam. Was meint der Apostel Johannes hier eigentlich, wenn er sagt, prüft die Geister? Wie macht man das? Geister prüfen. Und Johannes denkt hier natürlich an Lehren, an Verkündigungsaussagen. Aber er weist darauf hin, dass diese Lehren immer einen Ursprung haben. Und dieser Ursprung ist geistiger Art. Mit anderen Worten, die Ideen, die Menschen aufnehmen, die sie empfangen, sie kommen, so sagt Johannes hier, aus der unsichtbaren Welt. Sei es nun von Gott oder vom Teufel. Unsere Denkinhalte sind nicht einfach, wie uns heute der Materialismus weismachen möchte, Abfallprodukte biochemischer Gehirnprozesse. Sondern sie haben einen Ursprung in der geistigen Welt. Und das haben wir zu erkennen. Natürlich werden sie vermittelt durch Menschen. Johannes spricht hier von falschen Propheten. Aber sie haben ihren Ursprung in der geistigen Welt. Die Ideen, die Überlegungen, sie sind nicht wertfrei. Und noch ein Wort zu den Propheten. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 20 wird uns gesagt, dass neben den Aposteln es die Propheten waren, die die Grundlegung für die Gemeinde bildeten. Und damals gab es eben Apostel und Propheten. Und entsprechend dazu dann auch falsche Apostel und falsche Propheten. Heute gibt es keine Propheten mehr. Die Grundlegung der Gemeinde ist abgeschlossen. Und das heißt zunächst einmal nichts anderes, als dass jeder, der heute als Prophet auftritt, dass jeder, der mit dem Anspruch auftretet, direkt eine Offenbarung von Gott empfangen zu haben, von vornherein als ein falscher Prophet enttarnt werden kann. Denn die Zeit der Prophetie, sie hat schon längst aufgehört. Heute regiert Christus seine Gemeinde durch die Verkündigung des niedergeschriebenen Wortes Gottes und durch die heiligen Sakramente. Und darum darf heute kein Verkündiger in der Gemeinde getrennt oder auch nur unabhängig vom Kanon der Heiligen Schrift im Namen Gottes sprechen. Also etwa mit dem Anspruch, er habe irgendwelche direkten Offenbarungen oder Erleuchtungen von Gott empfangen. Damit wird sofort deutlich, das ist ein falscher Prophet. Gottes prophetisches Wort ist heute die Bibel. Diener Gottes sind heute immer Diener am Wort Gottes, sonst sind sie keine Diener Gottes. Sie haben nicht die Aufgabe, irgendwelche eigenen Dinge zu verkündigen, sondern das Wort Gottes. Aber wenn wir nun feststellen, dass heute alles als Prophetie verkündete, also alle direkten Botschaften, falsche Prophetie ist, eben weil Gott keinem Mann und ganz sicher auch keiner Frau direkte Offenbarungen gibt, dann ist damit nicht gesagt, dass wir diesen Abschnitt nun zuschlagen dürfen. In dem Sinn, dass er uns heute nichts mehr zu sagen hat, dass wir ihn als erledigt betrachten. Denn Johannes sagt hier wesentlich mehr. Was Johannes hier sagt, das bezieht sich im Kern auf alle falsche Lehre. Auch heute sind Lehrer und Prediger entweder Werkzeuge Gottes oder Werkzeuge des Antichristen. Und dann sprechen sie nicht aus Gott, ja gegen Gott. Johannes sagt, wenn wir das Wort hören, dann ist die erste Verantwortung, die wir haben, zu prüfen, ob das Verkündigte in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Wir haben genau hinzuhören, was die Leute sagen. Wir haben darüber nachzudenken, dieses zu erwägen, uns nicht einfach berieseln zu lassen und dann eben zu fragen. Und dann nicht, ist dieser Mensch da vorne uns sympathisch, sondern stimmt das mit dem Wort Gottes überein, ja oder nein? Da gab es schon damals Leute, die, wir würden heute sagen, rhetorisch viel drauf hatten, die über eine große Redefähigkeit verfügten und dann eben auch mit dem entsprechenden Pathos auftraten. Johannes schreibt hier, die Prüfung besteht nicht darin, zu erwägen, ob er ein gutes Aussehen hat, ob er fromm rüberkommt, was er da verkündet, ob man ein gutes Gefühl dabei hat, sondern ob es im Licht des Wortes Gottes richtig ist. Der Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, achtet darauf, passt auf, was und wie ihr hört. Da schaltest du, sagen wir im Auto, das Radio ein. Bist du wirklich daran interessiert, ob die Botschaft, die dort vermittelt wird, richtig ist oder nicht? Fragst du, kommt das, was dort gesagt wird, aus Gott? Geliebte, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Genau darum geht es dem Apostel hier. Das ist das, was die Heilige Schrift immer und immer wieder sagt. Das ist auch das, worum es im Kern der Reformation ging. Sie fragte nach Wahrheit. Sie liebte die Wahrheit. Und sie wollte die Wahrheit glauben und bekennen. Das war auch das, was einst die Beröer taten. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Lukas berichtet über sie dort. Diese, die Christen in Beröa, waren edler gesinnt als die in Thessaloniki. Warum? Nun, sie nahmen das Wort Gottes mit aller Bereitwilligkeit auf. Und da macht Lukas keinen Punkt, sondern es heißt dann weiter, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhält. Diese Beröa Sie wollten die Wahrheit. Und dazu untersuchten sie die Schriften. Forschten sie in der Heiligen Schrift und prüften, recherchierten, ob das, was ihnen verkündet wurde, wahr ist oder ob es sich so, wie es dort, wie es verkündet wird, sich nicht mit der Heiligen Schrift verhält. Sie orientierten sich also nicht an ihren Gefühlen, an irgendeinem Eindruck, an ihren Emotionen, sondern sie orientierten sich an dem, was geschrieben steht. Nun gibt es Leute, die haben an allem etwas auszusetzen, an jedem Prediger, an jeder Gemeinde, bereits an Kleinigkeiten. Darum geht es Johannes hier nicht. Johannes sagt nicht, isoliere dich von allem. Und wenn ich das hier sage, dann räume ich durchaus ein, dass es durchaus schwierig sein kann, zwischen Wichtigem, Entscheidendem und Unwichtigem, Nebensächlichem zu unterscheiden. Für wen ist das schon immer klar? Wann geht es um Kleinigkeiten? Und wann sind es Abirrungen, von denen man genau sieht, dass sie vielleicht in absehbarer Zeit erst, aber dann große, weitreichende Konsequenzen haben werden? Und ganz gewiss, hier tauchen Fragen auf, die alles andere als leicht zu beantworten sind. Ich will mal so eine, ich sag mal, sekundäre Frage nur nennen. Ich nenne mal das Abendmahl. Und es ist klar, etwa in unserer Gemeindeordnung, dass es für Mitglieder ist. Aber wir fügen hinzu, auch Gäste, die an Christus glauben, sind dazu eingeladen. Aber jetzt mal konkret, praktisch, was heißt das? Haben Christen, die Jesus Christus als Herrn und Heiland anerkennen, das Recht, jahrelang zum Abendmahl zu kommen, ohne dass sie Anstalten machen, sich verbindlich zu einer Gemeinde, zu unserer Gemeinde dann, dazu zu zählen? Dass man sich zunächst in einer Gemeinde umsehen möchte, also vielleicht erst zögert, bevor man sich einer Gemeinde verbindlich anschließt, das ist nachvollziehbar, das ist verständlich, sicher in unserer Zeit. Aber muss ich dieses Umschauen über Jahre hin erstrecken? Steckt dahinter nicht vielleicht vielfach der geheime Wille zur Bindungslosigkeit, vielleicht auch Bequemlichkeit, Unverbindlichkeit? Und dann taucht die Frage auf, die dann Älteste zum Beispiel zu beantworten haben. Haben Christen das Recht, jahrelang in einer Gemeinde zu sein, das Wort Gottes zu hören, zum Abendmahl zu gehen, also kurzum an den Segnungen des Gnadenbundes Gottes teilzuhaben, aber sie sind nicht bereit, sich in eine Gemeinde einzufügen? Wann ist dann der Zeitpunkt gekommen, jemandem deutlich zu machen, dass es so nicht geht? Dass eine Gemeinde also kein Taubenschlag ist, zu der man kommt und geht, je nachdem, wie es einem gerade zumute ist. Dass sie lieb ist, schwierig, denn jede Situation ist irgendwie immer anders. Und es ist nicht leicht, hier diese Frage zu beantworten. Wann ist es wesentlich? Wann ist es doch mehr nebensächlich? Da haben wir alle Schwierigkeiten. Aber hier in unserem Abschnitt spricht Johannes eindeutig über wichtige, über zentrale, sagen wir mal über substanzielle Fragen. Fragen, in denen es um den Punkt geht, ist das, was da verkündigt wird, aus Gott oder nicht? Geliebte, prüf die Geister, ob sie aus Gott sind, ob es wahr oder falsch ist. Aber nun die Frage, wie macht man das, das Prüfen? Was sind die Kriterien? Prüfen setzt ja Maßstäbe voraus. Welche sind das? Und damit komme ich zum zweiten Punkt meiner Predigt. Das Kriterium, es ist niemand weniger als Christus selbst. Und ich lese dazu noch einmal die Verse 2 und 3 von 1. Johannes 4. Hier schreibt Johannes, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. In der Aussage, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, sind zwei Kriterien enthalten. Und wenn Johannes hier von dem Kommen Jesu Christi im Fleisch spricht, dann setzt er zunächst einmal seine Präexistenz voraus. Die Geburt Jesu zu Bethlehem war nicht der Anfang seiner Existenz. Seine Geburt war lediglich das in Erscheinung treten, hineintreten in diese Welt. Ich belasen es vorhin, dass Jesus in der Auseinandersetzung mit den Juden um seine Person sagt, ehe Abraham, bevor Abraham war ich, sagt Jesus. Jesus war also längst vor Abraham da, ja, von Ewigkeit her. Oder denken wir an Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und dieses Wort, nämlich Jesus Christus, es war zu Gott hingewandt, dem Vater. Und alles ist durch ihn geschaffen. In ihm und durch ihn, durch Christus, ist alles geschaffen. Er, wahrer Gott. Das ist der Maßstab für Wahrheit und Irrtum. Die Antwort auf die Frage nach der Präexistenz unseres Herrn Jesus Christus ist die Scheidelinie, an der wir erkennen, ob eine Strömung aus dem Geist Gottes stammt oder ob sie aus dem Geist der Welt des Antichristen kommt. Das ist, so sagt Johannes, die Trennlinie zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen einer Lehre aus Gott und einer antichristlichen Lehre. Und das ist der Grund auch, warum die jüdischen Leiter so erregt waren. Du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt und du willst Abraham gesehen haben? Mit seiner Aussage hier in 1. Johannes 4, den Versen 2 und 3, sagt Johannes nichts anderes, als dass jeder Geist, der nicht Jesus Christus als Präexistenten bekennt, nicht aus Gott ist. Also jeder, der lehrt, Jesus Christus sei ein Mensch, wie du und ich, der im Leib der Maria seinen Anfang nahm, das ist aus dem Geist des Antichristentums. Selbst wenn man gleich hinzufügt, Jesus war ein großer, ein sehr bedeutender Mensch. So wie es einst, ich habe schon öfters gesagt, in der alten Kirche ein Arius tat. Und dann wurde im Glaubensbekenntnis von Nicäa gegen diese Irrlehre bekannt. Christus, Jesus Christus ist wahrer Gott, aus wahrem Gott, Licht aus Licht, von Ewigkeit her, nicht geschaffen. Diese Arianer, diese Anhänger von Arius, die konnten durchaus sagen, Jesus sei göttlich. Aber bitte passen wir hier gut auf. Wenn nicht klar bekannt wird, Jesus Christus ist in seiner Natur, in seinem Wesen, wesenhaft Gott, dann ist das der Geist des Antichristen. Es ist nur verwirrend. Und damit ist das Urteil gesprochen. Nicht nur über das damalige Judentum, die Pharisäer, sondern auch über das gegenwärtige Judentum. Damit ist das Urteil gesprochen, nicht nur über die damalige Gnosis, sondern auch etwa über die liberale Theologie, wie sie, so wage ich zu sagen, leider auch heute Morgen von den meisten Kanzeln hier in unserer Umgebung verkündet wird. Damit ist das Urteil gesprochen, nicht nur über den Islam, sondern über eine Menge von Leuten, die noch behaupten, Christen zu sein. Sie sind deswegen nicht von Christus, weil sie nicht die Gottheit von Jesus Christus bekennen, weil sie nicht glauben an seine Herrlichkeit, die er hatte vor der Erschaffung dieser Welt, eben weil Christus selbst unerschaffen ist und in ihm dieses gesamte Universum erschaffen wurde. Aber dieses Kriterium, was Johannes hier sagt, hat noch einen zweiten Aspekt. Nämlich die Aussage, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, bringt eben ferner zum Ausdruck, dass Jesus Christus Fleisch geworden ist. Bitte achten wir darauf, Johannes sagt hier nicht, jeder, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. Nicht, das könnte noch so verstanden werden, als sei der Sohn Gottes während seines irdischen Lebens mit dem Fleisch wie mit einem Kleid, wie mit einer Hülle umgehen. Nein, Johannes sagt hier wesentlich mehr. Er sagt hier wesentlich anderes. Er selbst ist Fleisch geworden. Das Wort ward Fleisch. Johannes 1. Er ist in Fleisch gekommen. Fleisch so wie du und ich. Gott hat es erlaubt, dass sein Sohn, sein ewiger Sohn, zum Beispiel einen menschlichen Namen bekam. Der Name Jesus war dort recht gebräuchlich, es war nicht etwas Besonderes. Er war genau wie jeder andere Mensch, wahrer Mensch geworden. Der Apostel Paulus bekennt einmal dasselbe. Groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Und das Wunder des Evangeliums ist, dass Gott in all seiner Herrlichkeit in Jesus Christus in der vollen Menschheit da ist. Das ist nicht erklärbar. Das ist auch nicht einsichtig, auch nicht durch unsere Vernunft einsichtig. Aber wir können darüber staunen. Wir können es zur Kenntnis nehmen. Und wir können darüber anbeten. Die Frage, wie stehst du zu Jesus Christus? Was glaubst du von ihm? Was bekennst du von ihm? Das ist das schlechthin entscheidende Prüfungskriterium für die Frage, von welchem Geist werden wir gelenkt und geleitet? Von dem Geist Gottes oder von dem Geist der Welt, der immer der Geist des Antichristentums ist? Und von dem Johannes schon damals sagte, viele, hören wir gut zu, viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Das von Johannes hier genannte Kriterium, also das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem im Fleisch gekommenen, ist nicht weniger als die Zusammenfassung des gesamten Evangeliums. Es umfasst alles, was Johannes in seinem Evangelium sagt. Das heißt, es geht auch um die unterschiedlichen Ämter, die Christus wahrgenommen hat. Sein Amt als Prophet, als Priester, als König und nicht zuletzt um sein Werk auf Golgatha. Und das heißt umgekehrt, die zentrale Aufgabe eines jeden Predigers, eines jeden Wortverkündigers ist, predigt der Christus so, wie er uns in den Evangelien überliefert worden ist. Und wenn wir prüfen, ob jemand ein wahrer Prediger ist oder ein falscher, ob er ein von Gottes Geist geleiteter Lehrer oder ein falscher Lehrer ist, dann ist es viel zu wenig, wenn wir im Anschluss an eine Predigt sagen, was für eine schöne Predigt, was für eine gewaltige Predigt. Denn in der rechten Verkündigung geht es immer darum, dass wir im Anschluss daran sagen, was für ein gewaltiger Herr. Was für ein großartiger Jesus Christus, was für ein herrliches, anbetungswürdiges Heilswerk, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Denn in der Gegenwart dessen, der Licht ist, da zerreißen die Nebel der Verwirrung, da verschwindet die Dunkelheit und das Halbdunkel der Unklarheit. sodass wir dann in unserer Lebensangst, in unseren Zweifeln, auch in unserer Furcht vor der Zukunft und vor allem auch in unserem Elend der Sünde mit all den Selbstvorwürfen zu unserem Heiland fliehen und ihn eben als den erkennen, der für uns zu deinem Heil, zu deiner Rettung im Fleisch gekommen ist und bei ihm Zuflucht nehmen, bei ihm uns bergen. Glauben. Und genau davon weiß der Geist des Antichristus nichts. Dort erklingt keine Süße im Namen von Christus. Da geht kein Duft, kein Wohlgeruch Christi aus, wie es Paulus einmal formuliert. Da gibt es eine große Abwechslung von Trends. Da gibt es viel Zerstreuung. Aber das alles sind im Lichte dieses Wortes nur Spielarten des Geistes des Antichristus. Nur ein Beispiel. Bekanntlich werden heute massenweise Bücher geschrieben über Gemeindewachstum, Church Growth. Mindestens 99% davon enthalten die Botschaft, wie die Gemeinde mehr benutzerfreundlich gemacht werden kann, sodass der Hörer, wie man ihn nennt, das ihm Vermittelte für relevant hält und deswegen wiederkommt. Der Mensch, darum geht es, der Hörer. Satan wird sich niemals um Christus kümmern. Niemals geht es da um Christus. Man wird immer fragen, was ist für den Menschen vorteilhaft? Was kommt bei ihm gut an? Die Bibel dagegen sagt, Gott ist wahr. Und jeder Mensch ist ein Lügner. Jeder. Hörst du? Nicht nur der vor dir oder neben dir. Und darum ist es niemals unsere Aufgabe, das Evangelium neu fokussieren zu wollen. Welch ein Hochmut, welch ein Wahn, welch eine Gotteslästerung, welch eine Anmaßung. Unser Amt, unsere Aufgabe ist es ganz einfach, dieses Evangelium, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, für Sünder weiterzusagen. Und das Prüfungskriterium ist dann auch ganz einfach, macht er das? Geht es dem Prediger darum, dass die Gemeinde Christus kennenlernt oder nicht? Warum ist denn das so eine wichtige Frage? Antwort: Weil von der Beantwortung dieser Frage das Heil abhängt. Die ewige Bestimmung eines jeden von uns, auch eines jeden Jungen und eines jeden Mädchens, die unter uns sind. Darum gebietet Johannes, prüft die Geister. Nicht aus einem Geist des Kritizismus heraus. Wird der im Fleisch gekommene Sohn Gottes verkündet oder nicht? Und dann fügt Johannes noch etwas hinzu, das uns Mut machen darf. Nämlich, wir sind bei unserem Prüfen nicht auf uns allein angewiesen, sondern uns ist der Heilige Geist gegeben. Und das ist der dritte Punkt unserer Predigt. Diese Prüfung, sie vollzieht sich kontrolliert und geleitet durch den Geist Gottes. Und ich lese dazu noch einmal Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Was der Apostel hier sagt, das ist nichts anderes als, du stehst bei deinem Prüfen nicht allein. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Ja, ja, es gibt unzählig viele Geister in dieser Welt. Und die Strömungen dieser Zeit, sie wechseln so rasend schnell wie die Masken auf einem Faschingsfest. Und da kann es einem schon schwindlig werden. Wie werden wir da durchkommen? Wie werden wir da noch die Wahrheit erkennen? Darauf gibt Johannes Nicht nur das inhaltliche Kriterium, das wir in Vers 2 und 3 lasen, nämlich bekennt derjenige, dass Christus von Ewigkeit her der Sohn Gottes ist, der im Fleisch gekommen ist, sondern er schreibt auch, ihr Christen, ihr seid aus Gott, vergesst das nicht, und ihr habt diese Welt überwunden. Mit anderen Worten, ihr habt diese Welt bereits hinter euch. Vergesst das nicht. Aber nicht deswegen habt ihr sie hinter euch, weil ihr sofort alles durchschaut. Weil ihr außerhalb dieser Welt lebt, sozusagen in einem Elfenbeinturm. Oder weil es niemals in eurem Leben mehr Unsicherheit oder Verwirrung gibt. Sondern deswegen, weil du den Heiligen Geist hast. Deswegen, so verheißt Johannes, brauchst du keine Angst haben, überwunden zu werden. Denn der, der in euch ist, er ist größer als der, der in der Welt ist. Und deswegen fasse Mut. Ich will sagen häufig, man braucht den Heiligen Geist, um wiedergeboren zu werden. Niemand kann von sich aus in das Reich Gottes gelangen. Ja, das stimmt. Johannes 3 lesen wir das. Wir sagen ferner, man benötigt den Heiligen Geist, um an Christus zu glauben. Um ihn zu lieben, um ihm zu dienen, um ihm in rechter Weise Anbetung, Ehre erweisen zu können. Ja, auch das stimmt. Johannes 4 lesen wir das. Johannes 14, Johannes 16. Wir sagen ferner, man braucht den Heiligen Geist für den Dienst in der Gemeinde Gottes. Es sind seine Gaben, die er so gibt, wie er es will und nicht wie wir das wollen. Ja, auch das stimmt. Wir lesen es in 1. Korinther 12. Aber hier an dieser Stelle erfahren wir, dass wir den Heiligen Geist auch empfangen haben, um prüfen zu können, um unterscheiden zu können. Ihr Lieben, das setzt einmal voraus, dass dieser Geist Gottes uns nicht gegeben ist, um eine allgemeine Spiritualität, was auch immer das ist, zu verströmen oder zu verbreiten. Etwa im Sinn von, wir sind eins im Geist. We are one in the Spirit. Fragt sich dann nur an welchem, nicht wahr? Sondern wir haben zu prüfen. Es geht um die Frage, Geist der Wahrheit oder Geist des Irrtums. Und dafür haben wir auch den Geist Gottes empfangen. Diese Verheißung haben wir. Ob wir in dieser Welt den Durchblick haben, und zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können, hängt nicht davon ab, ob man studiert hat, was für einen Intelligenzquotienten man hat oder gar ob man ein theologisches Examen abgelegt hat. Sondern es ist davon abhängig, so sagt Johannes, ob wir den Geist Gottes empfangen haben. Der Geist Gottes ist uns deswegen gegeben, bitte achten wir auf den Begriff des Überwindens hier in diesem Vers, weil wir in einer Welt leben, die Feindesland ist. Darüber lässt uns Johannes nicht im Unklaren. Es geht darum, nicht darum, hier religiöse Beschaulichkeit zu verströmen, sondern Wachsamkeit, sodass wir eben überwinden. Diese Welt, so sagt Johannes, sie liegt im Bösen. Sie liegt in der Umklammerung des Bösen. Du hast den Geist Gottes empfangen und darfst aus der Verheißung leben, dass der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und nun die Frage, wie wirkt denn dieser Geist Gottes? Und genau das wird uns im Folgenden gesagt. Und damit sind wir beim vierten Punkt unserer Predigt. Dieser Geist Gottes, er handelt immer in Übereinstimmung mit der Lehre der Apostel. Sagen wir, mit dem Wort Gottes. Sie, die Irrlehrer, sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wenn du den Geist Gottes hast, dann hörst du auf die Apostel. Wer nicht aus Gott ist, der hört nicht auf uns. Es ist hier das Wort Gottes, es ist hier die Lehre der Apostel, die mit dem Heiligen Geist zusammenwirken und in Übereinstimmung steht. Der Geist Gottes und eine offene, eine gelesene Bibel, das gehört zusammen und ist für das Überleben einer Gemeinde unbedingt notwendig. Wenn jemand etwas von der Kanzel verkündet, was dem Wort Gottes widerspricht, und wir haben uns vergewissert, dass dieses nicht einfach ein Versprecher war, sondern es geschieht so oder so ähnlich immer und immer wieder, dann ist der Anspruch dieses Mannes, sein Verkündiger Gottes zu sein, falsch. Er ist ein Betrüger. Vielleicht ein betrogener Betrüger. Vielleicht, weil er dort Theologie studiert hat, wo er etwas Falsches gelernt hat. Aber auf jeden Fall steht er unter dem Einfluss des Geistes dieser Welt. Ich will mal praktisch werden. Da kam eines Tages eine Frau zu einem Wortverkündiger und sie sagte, ich möchte mich von meinem Ehemann scheiden lassen und einen anderen heiraten. Nun, der Wortverkündiger entgegnete, ich fasse es jetzt mal zusammen, lassen wir mal die Frage der Wiederheirat zur Seite. Für eine Ehescheidung zumindest gibt es einen Grund, Ehebruch. Hat dein Mann Ehebruch begangen? Ist er ein Ehebrecher? Nein, sagte sie, aber er liebt mich nicht mehr. Ich fühle mich von ihm nicht richtig verstanden. Und da gibt es einen anderen Mann, der mag mich. Die Antwort des Wortverkündigers war, wenn er nicht Ehebruch begeht, wenn er nicht das Leben eines Ehebrechers geführt hat, dann ist deine Scheidung nicht gestattet. Geh zu deinem Mann zurück. Vielleicht muss man über die Probleme, die dort in der Ehe aufgetreten sind, reden, aber Ehescheidung kommt nicht in Frage. Wie reagierte sie? Nun, sie war sehr sauer. Und wie man das in solchen Situationen leider sehr häufig zu tun pflegt, sie suchte sich einen anderen Seelsorger. Sie ging aus der Gemeinde weg. Sie schloss sich einer anderen Gemeinde an, eben wie man das so macht. Nun traf es sich allerdings, dass sich die beiden Pastoren, also der Alte und der Neue, zu dem sie jetzt gingen, dass die beiden sich kannten. Und der neue Pastor, zu dem die Frau nun ging, der rief den ersten an und stellte ihm die Frage, sag mal, was denkst du über diese Situation? Und er gab die Antwort, abgesehen von dem Fall des Ehebruchs gibt es keine weitere Erlaubnis zur Ehescheidung. Die beiden müssen zusammenbleiben. Der andere hörte sich das an. Und er sagte dann eine Antwort, und jetzt hören wir gut zu. Er sagte, ich will darüber beten. Der erste antwortete noch, du brauchst nicht darüber zu beten, es steht eindeutig in der Heiligen Schrift. Aber nun ja, das Gespräch kam dann zu Ende. Wie das so ist, einige Wochen später rief der neue Prediger der Frau wieder an und verkündete, ich bin überwältigt von dem Geist Gottes, der mir gesagt hat, diese Frau, sie darf sich scheiden lassen und den Mann heiraten, von dem sie sich geliebt fühlt. Der Geist, er hat zu mir gesprochen. Nun ja, aber es war ganz sicher nicht der Geist Gottes, denn der sagt nur das, was in Übereinstimmung mit der Lehre der Apostel, mit dem Wort Gottes ist. Dieser Prediger meinte vermutlich, man würde dadurch sich beeindrucken lassen, wenn man nur mit dem richtigen Tonfall verkündet, man habe diese Botschaft, diese Offenbarung sozusagen direkt aus dem Himmel empfangen. Nein, nein. Die Antwort kann nur lauten, wenn wir nicht sprechen gemäß dem Wort Gottes, dann gehen wir in die Irre. Oder so wie es der Prophet Jesaja einmal sagte, zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht demgemäß sprechen, dann gibt es für sie kein Licht. Wie klug du dir auch einbildest zu sein, von welchen Erleuchtungen auch immer du meinst, getragen worden zu sein oder heimgesucht worden zu sein. Es ist nicht der Heilige Geist, der das will, sondern bestenfalls dein eigener. Zum Prüfen haben wir den Geist Gottes empfangen, ja. Und das ist eine wunderbare, mutmachende Botschaft. Aber dieser Geist wirkt immer in Übereinstimmung mit der Lehre der Apostel, mit dem untrüglichen Wort der Wahrheit. Vergessen wir das nicht. Wir hören dann auf die Lehre der Apostel. 1. Johannes 4, die Verse 5 und 6. Nicht wahr, weil die menschliche Natur so verlogen ist, unser Herz so verbogen ist, dass es sich immer und immer wieder selbst einzureden versucht. Wir wissen schon, was richtig und was falsch ist, was Wahrheit und was Lüge ist. Wie gesagt, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Situationen, es gibt Sachverhalte, da wissen wir es nicht. Auch nicht mit der Bibel. Und dann werden wir darum beten, tatsächlich, Herr, öffne meinen Geist, dass ich verstehe, dass ich erkenne, was du willst. Aber die Vorfrage ist zunächst erst einmal, leben wir in dem Wort Gottes Tag für Tag? Suchen wir in den Schriften? Forschen wir in den Schriften? So, wie es einst die Leute in Beröa taten. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt einmal, eigentlich solltet ihr schon Erwachsene sein. Erwachsene im Glauben. Was ist das Kennzeichen von Erwachsenen? Dass sie durch die Gewohnheit, nämlich durch die Gewohnheit des Hörens auf das Wort Gottes, geübte Sinne bekommen, trainierte Sinne bekommen, um zu unterscheiden zwischen dem, was gut ist und dem, was schlecht ist. Zwischen dem, was wahr ist und dem, was falsch ist. Haben wir diese Sinne? Wir brauchen in dieser Welt dieses Prüfen nicht allein zu tätigen. Das ist eine ungemein mutmachende Botschaft. Aber wir wollen eines nicht vergessen. Es ist unverzichtbar, dass wir die Geister prüfen. Dass wir nicht unkritisch sind gegenüber den Geistesströmungen, die uns alle Nase lang anwehen. Und das Kriterium dafür, der Maßstab dafür, das ist die Frage nach Christus. Bekennt derjenige, der deine Botschaft verkündet, dass der Sohn Gottes im Fleisch gekommen ist? Oder bekennt er das nicht? Oder drückt er sich so irgendwie drumherum? Und bei allen Schwierigkeiten, die wir alle haben, lasst uns nicht entmutigt werden. Der Herr erlässt dich nicht allein. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Geist Gottes empfangen. Und dieser Geist, er wirkt immer in Übereinstimmung mit der Lehre der Apostel, mit dem Wort Gottes. Und so, auf diese Weise, so sagt uns unser Abschnitt, erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Lüge, des Irrtums. Amen.